Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Donnerstag, der 21. August 2025. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage International, einem Podcast des Stern. Mein Name ist Miriam Holstein und ich bin verbunden mit Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Einen schönen guten Tag, Herr Mölling.
Hallo, Frau Holstein.
Herr Mölling, ich muss gestehen, ich komme mir gerade vor wie in einem Science-Fiction-Film, den ich vor vielen Jahren gesehen habe, in dem verändern überirdische Mächte jede Nacht die Realität, sodass der Protagonist jeden Morgen in einer anderen Welt aufwacht. Ist vielleicht nicht ganz so krass, aber trotzdem hat man den Eindruck, es wechseln auch ständig die Rahmenbedingungen in den letzten Tagen. Am Freitag, also einen Tag nach unserem letzten Gespräch, gab es ja das Gipfeltreffen in Alaska. Da hat Trump, was ich ein sehr erschütterndes und irritierendes Bild fand, Putin mit Applaus empfangen. Ein Diktatfrieden stand im Raum. 3 Tage später, Treffen im Weißen Haus. Plötzlich ist von einem Friedensabkommen und Sicherheitsgarantien die Rede. Also man weiß nicht mehr so richtig, was los ist. Lass uns mal versuchen, ein bisschen Klarheit in die Dinge zu bringen. Eine Sache, die ja verkündet wurde von Trump nach dem Treffen in Washington, war, ja, es werde bald ein Treffen Zelensky-Putin und dann auch ein Dreiertreffen mit ihm selbst geben. Sogar über den Ort ist schon nachgedacht worden, die Schweiz oder auch Budapest, letzteres ein bisschen schräg, muss man sagen. Für wie wahrscheinlich halten Sie, dass es zu so einem Zweiertreffen und dann auch Dreiertreffen kommt?
Ja, ich halte das für extrem unwahrscheinlich, dass es dazu kommt. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass es hier die Außerirdischen sind, sondern dass wir im Grunde genommen in so einer Endlosschleife sind. Also das kommt eigentlich einem eher vor wie ein Déjà-vu. Also dieses ständige Wechseln dessen, sozusagen, was denn jetzt eigentlich die Realität ist, das kennen wir ja eigentlich aus der Vergangenheit. Und die ganze Diskussion, die wir jetzt gerade haben um Sicherheitsgarantien und so, das haben wir auch alles schon gehabt. Der einzige Unterschied, den ich jetzt zur Debatte Februar gewesen, im Februar war sozusagen diese Debatte um Sicherheitsgarantien schon einmal so akut. Der einzige Unterschied, den ich jetzt zurzeit sehe, ist, dass das Ganze in der medialen, aber auch in der politischen Aufmerksamkeit nochmal höher gedreht ist. Das heißt also, wenn Sie das so eher als so eine Achterbahnfahrt nehmen, dann ist der Looping dieses Mal viel größer. Die Anspannung, bis man oben zum Höhepunkt kommt, die Anfahrt war viel, viel länger und viel dramatischer. Und jetzt fahren wir aber alle wieder runter und ich denke, wir werden in ein paar Tagen wieder am Tiefpunkt sein und alle stellen fest, okay, das mit den Sicherheitsgarantien funktioniert nicht. Der Putin, der will ja sowieso gar nicht, dass man sich mit Zelensky trifft. Und der Trump, der ist da wieder frustriert und möppert dann wieder gegen alle. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich eher die triste Realität, auf die wir zulaufen.
Es war ja auch kurios, wurde dann ein Auszug aus einer Anmerkung, die Trump zu dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron gemacht hat, nämlich, dass er glaubt, dass Putin ihm zuliebe einen Deal machen will. Jetzt stellt er offenbar fest, dass es doch nicht so ist. Putin soll ja, da gibt es einige Medienberichte, Zelensky nach Moskau eingeladen haben. Also ganz klar eine vergiftete Einladung, weil das würde Zelensky natürlich niemals tun. Und das Letzte, was wir von Trump gehört haben, ist, dass er gesagt hat, oh, it's a tough one and it's possible that he, also Putin, doesn't want to make a deal. Was glauben Sie, könnte die Reaktion sein, wenn Trump merkt, dass ihn Putin genauso naht wie alle anderen auch? Also, dass er gegen alle möppert, haben Sie schon gesagt. Aber glauben Sie, das könnte dazu führen, dass er sich mehr für die Ukraine engagiert? Oder genau das Gegenteil, dass er im Grunde an allem Interesse verliert?
Naja, also wenn wir hier in der Endlosschleife sind, dann wird er sich in der Tat dann kurzfristig wieder über Putin aufregen. Also Donald Trump regt sich dann über Putin auf und sagt, er tut mehr für die Ukrainer. Und aber es ist eine Endlosschleife, dann dreht es sich wieder ein bisschen weiter und dann ist das dann doch wieder nicht mehr so wichtig, dann ist wieder irgendwas anderes wichtig. Und so geht es eigentlich weiter und das spielt im Wesentlichen immer noch Putin in die Hände. Das, was Putin erreicht hat mit seiner Charmoffensive, ist, dass das Thema Sanktionen jetzt erstmal vom Tisch ist. Das könnte natürlich nochmal wiederkommen und die Frage ist, ob da tatsächlich irgendwann wirklich mal irgendwas passieren würde. Aber ich bin da überhaupt nicht hoffnungsvoll. Ich habe den Eindruck, einige sind da so hoffnungsvoll, weil sie natürlich also entweder gerne mal eine andere Geschichte schreiben möchten oder endlich aus dieser Endlosschleife raus wollen. Aber ich sehe da zurzeit wirklich keine Hoffnung. Das ist eigentlich ein ziemlich aufgewärmter Kaffee, den wir hier gerade nochmal vorgesetzt kriegen, der allerdings mit einer viel besseren Marketingnummer eigentlich abläuft. Ne? Also Alaska und Washington waren jetzt schon von der Dramaturgie her sehr viel mehr, hat sehr viel mehr aufgeboten, auch die ganzen europäischen Staatschefs, die gekommen sind. Aber im Ergebnis sieht es bislang nicht so aus, als ob irgendwas da Substanzielles rauskommt.
Also mit dem Friedensnobelpreis wird es erstmal nichts. Das können wir, glaube ich, feststellen. Sie haben es eigentlich schon so ein bisschen abmoderiert, aber ich möchte trotzdem noch mal da genauer mit Ihnen hingucken. Das Zauberwort des Gipfels waren ja Sicherheitsgarantien, die die Ukraine für im Falle eines Friedensabkommen bekommen sollte, könnte. Manche Experten sagen auch Stachelschweinstrategie dazu. Die Ukraine soll für Russland so stachelig werden, dass quasi Moskau der Appetit nochmal auf einen Angriffskrieg verdorben werden würde. Jetzt ist aber noch völlig unklar, wie diese Sicherheitsgarantien aussehen sollen. Ein Sprecher der europäischen Delegation hat es nach dem Treffen in Washington insofern präzisiert, dass es gemäß Artikel 5 des NATO-Vertrags gestaltet sein soll. Was muss man sich darunter vorstellen? Im Gespräch sind ja irgendwie mehrere Säulen und vor allem vielleicht die wichtigste Frage, welche Art von Garantie könnte denn wirklich sicherstellen, dass Russland nicht wieder angreift?
Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Alle Fragen, die Sie fragen, sind richtig. Und ich glaube, es ist ein heilloses Durcheinander. Ich glaube, so muss man erstmal anfangen. Und jetzt ist die Aufgabe, das ein bisschen zu sortieren. Aber es ist wirklich viel durcheinander geschmissen worden. Warum? Naja, weil hier erstmal alle sehr unterschiedliche Perspektiven auf die Frage haben, was denn so eine Sicherheitsgarantie eigentlich bedeutet oder wer die kriegen soll oder wer welche Rolle spielt. Also wenn man mal bei den Ukrainern anfängt, die wollen natürlich die Sicherheitsgarantien haben, weil sie alleine nicht bestehen können. Die Europäer finden das auch total wichtig, weil es den Ukrainern hilft und sie haben irgendwie den Eindruck, dass sie dabei eine Rolle spielen müssten und haben sich dafür jetzt erstmal ausgesprochen, weil sie geglaubt haben, dass die Amerikaner mit dabei sind. Die Amerikaner haben gesagt, ja, sie würden das koordinieren, aber irgendwie die richtige Unterstützung haben sie nicht dazu zugesagt. Und die Russen sagen, ja, Sicherheitsgarantien kann ja sein, aber also erstens nicht mit NATO-Staaten, die daran beteiligt sind, erstens und zweitens wollen wir mitbestimmen. So, das heißt also, das ist erstmal sozusagen die grundlegende Situation, die wir in dem Zusammenhang erstmal haben. Was wir nicht haben, ist sozusagen die Stufe drunter, in der mal ausbuchstabiert ist, was es denn bräuchte, wenn man die Ukraine gegen einen nächsten russischen Angriff tatsächlich verteidigen wollen würde. Also eine Art Verteidigungsplan Ukraine. Der wäre aber die Grundlage für alles das, was man dann mit Blick auf, muss sich Deutschland beteiligen und womit und was brauchen wir von den Amerikanern, um diese Fragen eigentlich beantworten zu können. Das haben wir aber nicht, sondern wir haben im Grunde genommen einen politischen Brocken, der in die Mitte geworfen worden ist und alle stürzen sich irgendwie drauf, weil die Europäer hoffen, dass sie darüber eben die Amerikaner mit an Bord halten können und das substantiieren können, dass sozusagen, dass da irgendwas bei rauskommt, wo die Amerikaner ihr Commitment gegenüber der der Ukraine nochmal stärker fassen. Gleichzeitig würde ich nicht davon ausgehen, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs so dumm sind, zu glauben, dass die Amerikaner jetzt sich nicht mehr aus diesem Begriff der Sicherheitsgarantien herauswinden können. Es ist einfach eine Hoffnung, die man gerade hat. Und da spielen alle Staats- und Regierungschefs zurzeit ein doppeltes Spiel. Sie versuchen, dieses Sicherheitsgarantienwort so stark wie möglich zu machen und die Amerikaner darauf festzunageln. Und gleichzeitig wissen sie und auch in der öffentlichen Kommunikation sagen sie, ja, felsenfest und das wird total super. Und gleichzeitig wissen sie, dass ihnen das wieder wegflutschen kann. Zu diesen Artikel 5 gleichen oder Artikel 5-artigen Garantien. Wer das jetzt gesagt hat, ob das von der Leyen gewesen ist oder wer auch immer, who knows. Aber wenn man sich mal vor Augen führt, was das bedeutet, komme ich mal zurück auf meinen Verteidigungsplan. Das würde bedeuten, A, sie haben diesen Plan und B, sie legen dann untereinander fest unter den Staaten, die die Verteidigung der Ukraine organisieren, wer was tut und üben das auch mit der Ukraine zusammen. Denn so funktioniert der Artikel 5. Sie sagen, wie ich mich gegen Russland verteidigen will. Und dann kaufen sie den Kram und nicht nur sie kaufen ihn, sondern sie üben das dann auch noch gemeinsam. Also man verwischt dann hier die Grenze zwischen Partner, also denjenigen, die man unterstützt, und Alliierten, also denjenigen, die man verteidigt. Aber auch da wissen wir jetzt nicht, ist die Ukraine jetzt auf einmal Alliierter, ohne dass sie Teil der NATO ist, oder bleibt sie Partner und muss im Grunde genommen fürchten, von allen allein gelassen zu werden in dem Zusammenhang. Lange Erklärung zeigt aber, glaube ich, wie unheimlich diffus dieses ganze Thema zum jetzigen Zeitpunkt ist. Und das letzter Satz oder letzter Gedanke dazu, wenn man im Einzelnen drauf guckt, die Schnittmenge dessen, was jetzt sozusagen gemeinsam geteiltes Verständnis zwischen allen, also auch Russland, Ukraine, Europäer und USA, was sind die Sicherheitsgarantien und wer ist daran beteiligt und wer ist nicht daran beteiligt? Darüber gibt es keine Schnittmenge. Das einzige, letzter, wirklich fundamentaler Gedanke ist, die Tatsache, dass man die Sicherheitsgarantien braucht und dass sich fast alle dazu einig sind, dass wir die brauchen, ist natürlich wichtig, weil es zeigt, dass keiner eigentlich darauf vertraut, dass Russland einen Vertrag einhalten würde. Das heißt also, vertragliche Regelungen funktionieren eigentlich gar nicht mehr. Man muss in der Lage sein, militärisch hier abschrecken zu können.
Wer könnte, sollte, müsste denn diesen Verteidigungsplan Ukraine erstellen, Ihrer Ansicht nach? Also wir hören ja aus Brüssel, ja, die NATO ist jetzt da am Plan, wie sowas aussehen könnte. Wäre das dann die NATO oder könnte das auch zum Beispiel Deutschland sein als Führungsmacht in Europa? Oder wer wäre da in der Pflicht?
Ja, also rein von der praktischen, also sagen wir mal, von der militärisch-praktischen Seite her, wer ist die NATO, weil sie einfach die Planungsfähigkeiten hat. Da muss man sich vorstellen, da braucht es schon relativ viele Menschen, die das auch mal, die das routiniert können. Sie müssen sagen, also sie müssen ja sozusagen eine Grundannahme machen, wie funktioniert das eigentlich? Sie müssen ein Verständnis davon haben, was die einzelnen Staaten, die dazu beitragen wollen, was sie auch beitragen können und was man von denen braucht. Was Alternativen sind, wenn bestimmte Sachen fehlen. Also wenn man sagt, also bestimmte Art von Raketen gibt es eben nicht. Wie kann man diese Lücke dann kompensieren? Das muss man leisten können. Und das kann eigentlich kein einzelner Staat innerhalb Europas. Also von daher wäre die NATO schon die richtige Planungsstruktur. Deutschland fällt, glaube ich, auch deswegen aus, weil wir uns ja parallel gerade einen Rückfall in eine andere Debatte leisten, nämlich in die Frage, ob wir wirklich Truppen stellen müssten, wenn es zu einer solchen Rückversicherungstruppe oder wie auch immer man das nennen möchte, kommen würde. Und man sagen muss, okay, wenn man so eine Debatte schon anfängt mit diesem Spin, könnte es sein, dass wir uns irgendwie wieder davon schleichen können. Aber wir planen das dann. Das ist völlig absurd. Also das ist wirklich ein Rückfall in die Merkel-Zeiten und in die Zeiten vor 2022. Ich kann verstehen, dass die Bundesregierung diese Diskussion aus der einen oder anderen Perspektive gerade so schnell wie möglich weghaben möchte. Also entweder sie sagen, diese Diskussion ist völlig verfrüht, weil eben dieser Plan nicht da ist und wir gar nicht sagen können, was von Deutschland gebraucht wird. Oder aber es ist zu früh, oder aber es haut ihnen wirklich jetzt zurzeit in die eigentlich sehr positive Entwicklung rund um Friedrich Merz negativ rein, weil man sagen kann, das ist jetzt gerade sehr gut gelaufen, der Kanzler hat einen guten Job gemacht und jetzt auf einmal kommt diese Debatte, die halt das Ganze wieder runterzieht. Also wie sie es drehen und wenden, diese Debatte ist kommt zu einer Unzeit, aber sie ist ein Ausdruck dafür, dass sie überhaupt stattfinden kann, dass wir mit der Zeitenwende immer noch nicht so ganz durch sind. Das ist allerdings auch verständlich, ne? Also so schnell wendet sich auch die DNA einer Gesellschaft nicht.
Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud. Especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Lassen Sie uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Ist irgendein Szenario vorstellbar, wo es zu einem Friedensabkommen kommt zwischen der Ukraine und Russland, wo es nicht, wo es ohne die Sicherheitsgarantie geht, dass auch Bodentruppen eingesetzt werden? Also europäische oder wie auch immer amerikanische, dass ausländische Bodentruppen dieses Abkommen absichern?
Also ich glaube, der Begriff der Bodentruppen fällt noch in diese ganze Auslandseinsätze-Nummer rein. Sie können das auf ganz unterschiedliche Art und Weise machen. Ich würde mich da gar nicht festlegen. Aber die Tatsache, dass sie ohne militärische Drohung auskommen, das würde ich total ausschließen. Also sie, um es umzudrehen, also doppelte Verneinung heißt, sie werden Russland militärisch und auch auf andere Art und Weise abschrecken müssen. Denn der Anfang der ganzen Geschichte, der ganzen Misere, ist ja der Vertragsbruch und der multiple Vertragsbruch, ne? Budapester Memorandum, Akte von Charta von Paris, Helsinki und so weiter und so fort. Russland hat alles gebrochen, was vertraglich oder aber auch politisch in Europa festgelegt worden ist und tut das weiterhin. Und hat das auch vorher schon getan. Ja, also wir sprechen jetzt hier nicht über einen Ausrutscher in der russischen Geschichte, wo man aus Versehen mal Krieg führt. Russland hat sozusagen eine lange Tradition da drin, sich mit seiner Nachbarschaft kriegerisch auseinanderzusetzen. Und von daher darf einen das eigentlich gar nicht überraschen. Man kann diesem Staat zum jetzigen Zeitpunkt und auch über die nächsten Jahrzehnte nicht vertrauen. Es gibt keinen Grund dafür, das zu tun. Also werden sie sich dagegen schützen müssen, dass jemand vertragsbrüchig wird. Und da es keine Polizei gibt, die das durchsetzt und keine Justiz, die Verträge die Einhaltung von Verträgen erzwingen kann, werden sie das eben selber machen müssen. Denn im Zweifelsfalle geht es hier um ihr Leib und Leben. Also kommen wir zu dem Schluss zurück. Ohne eine militärische, aber auch andere mögliche, andere Zwangsmittel wird es nicht möglich sein, einen Frieden zu etablieren, und Frieden ist, glaube ich, auch das falsche Wort, sondern erstmal das Ende von militärischem Gewaltaustrag. Denn die Interessen Russlands an der Ukraine, die werden möglicherweise weiterhin bestehen bleiben. Nur die Möglichkeit, diese Interessen militärisch umzusetzen, das ist das Ziel, dass das nicht mehr stattfinden kann.
Dann lassen Sie uns zum Abschluss doch ganz kurz auf diese Reizfrage schauen, so unwahrscheinlich sie momentan auch ist, nämlich dass deutsche Soldaten in einem wie auch immer gearteten Rahmen sich an so einer Friedensabsicherung oder Abkommensabsicherung beteiligen könnte. Wir hören, wie schwierig es ist, überhaupt die Brigade in Litauen hinzubekommen. Wir wissen, dass es akuten Personalmangel in der Bundeswehr gibt. Wir müssten ja auch vorbereitet sein für ein Szenario, wenn NATO-Territorium angegriffen ist. Auch da wäre ja Deutschland personell und vom Material her gefragt. Sozusagen, wenn wir jetzt auch nochmal auf die Ukraine gucken, was spricht denn dafür oder dagegen, beziehungsweise wie realistisch ist denn überhaupt eine solche Beteiligung, dass deutsche Soldaten in die Ukraine geschickt werden?
Also, ich würde es mal so rum sagen, es kommt ja nicht darauf an, wohin sie geschickt werden. Weil auch das ist immer noch ein Gedankengebäude aus der Auslandseinsätzezeit. Keine Bodentruppen. Man kann die Ukraine möglicherweise ja ganz anders verteidigen. Das weiß ich nicht, das hängt wirklich von den einzelnen Planungen ab. Dafür müssen sie nicht in der Ukraine sein, aber sie müssen für die Ukraine tatsächlich dann sozusagen da sein. Ob das mit den Verteidigungsplänen der NATO kompatibel ist, Das ist eine schwierige Frage. Also natürlich ist es nicht die Erfüllung der NATO-Pläne, weil die ja vorsehen, dass die Streitkräfte quasi in NATO-Europa bleiben. Und wahrscheinlich wird man einen Teil zumindest anders, zumindest wenn die andere Aufgaben haben. Aber es kann sein, dass man sagt, naja, das bindet trotzdem weiterhin russische Kräfte oder es schafft eine Art von Sicherheit, die zahlt auf die gesamte europäische Sicherheit ein, dass man sich das im Grunde genommen leisten kann. Also ich glaube, da muss man flexibel bleiben und sich überlegen, okay, es kann trotzdem hilfreich sein, das zu machen, auch wenn man dann nicht mehr die reine Lehre der NATO-Verteidigungsplanung einhält. Und der andere Punkt ist, wenn wir sagen, dass die Ukraine essentiell für unsere Sicherheit ist und für unsere Verteidigungsfähigkeit ist, dann ist es eben keine Wahlmöglichkeit zu sagen, ja, dann gehen wir dann vielleicht einfach nicht dahin. Denn dann stellt sich ja die Frage, okay, wer soll denn, wenn dann steht ja eine Lücke, wer soll denn die Lücke schließen? Auch das ist eine Debatte der alten Zeiten, als man in den Auslandseinsätzen über Kontingente geredet hat. Da war dann, sagt man ja, okay, irgendjemand muss da noch mal ein paar hundert Soldaten hinschicken. Darüber reden wir nicht. Wir reden ja über Tausende und Zehntausende Soldaten, die insgesamt für die Verteidigung NATO-Europas und deswegen auch dann der Ukraine notwendig wären. Und es gibt dann, glaube ich, wirklich nicht die Wahlmöglichkeit. Ich glaube, da stellen wir immer noch ein bisschen die falschen Fragen, denn das würde ja wieder bedeuten, dass wir in Aussicht stellen, dass wir Trittbrettfahrer bei der europäischen Sicherheit wären. Und das wäre natürlich fatal, wenn wir das machen würden.
Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Mölling. Das war die Lage für heute. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am kommenden Donnerstag, 28. August. Wenn Sie Anregungen haben oder kommentieren wollen, schicken Sie mir eine Mail an miriam.holstein@stern.de. Und wenn Ihnen zufällig der Name des Science-Fiction-Films einfällt, dann auch sehr gern. An den konnte ich mich nämlich nicht mehr erinnern. Bis nächste Woche, Herr Mölling.
Alles klar, bis nächste Woche. Tschüss.
Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.